Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything, sir.
So spricht US-Präsident Donald Trump bei einem Abendessen in Washington diese Woche über die Reaktionen auf seine Zollpolitik. Nun hat er die Zölle aber erst einmal für 90 Tage ausgesetzt, zumindest für alle, die eben einen Deal machen wollen würden. Warum der Handelskrieg mit China trotzdem nicht abgewendet ist, welche echten kriegerischen Folgen der noch haben könnte und warum Donald Trump sein Hin und Her mit den Zöllen noch auf den Kopf fallen könnte, darum geht's heute. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard und gerade unser Trump-Erklärer vom Dienst. Es war eine aufregende Woche im Zoll-Rodeo, könnte man fast schon sagen. Gib uns doch nochmal eine Zusammenfassung.
Ist es ein Rodeo? Ist es ein Zirkus? Ist es ein Schaukampf? Also es war sicher eine ganz dramatische Woche, sowohl von der politischen als auch von der wirtschaftlichen Seite. Vergangene Woche hatte Donald Trump diese massiven Zölle gegen eigentlich die ganze Welt ausgesprochen, inklusive der EU und China, aber auch vielen, vielen anderen kleineren Staaten. Und hat dann immer wieder betont, das bleibt, das machen wir, das ziehen wir durch. Und die Finanzmärkte, die Börsen haben darauf gar nicht gut reagiert. Der Montag war überhaupt ein schwarzer Montag mit ganz starken Abstürzen in den Kursen, sowohl in den USA, aber auch in Asien, in Europa. Und der Widerstand aus der Wirtschaft, zum Teil auch ein bisschen von der Republikanischen Partei, aber das war eher noch sehr still. Und einigen von Beratern auch rund um Trump sowie Elon Musk haben sich doch zu Wort gemeldet und zumindest angedeutet, naja, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee, wenn die größte Volkswirtschaft der Welt sich jetzt abschottet und das, was sie seit 80 Jahren aufgebaut hat, nämlich ein integriertes Weltwirtschaftssystem mit diesen ganzen Lieferketten, wo heute es gar nicht mehr klar ist zu sagen, wo wird etwas produziert. Wenn man das alles jetzt mit Zöllen versucht zu trennen, dann wird die Welt und auch die USA um vieles ärmer aussehen. Und der entscheidende Tag war dann der Mittwoch, weil nachdem mehrere Tage lang die Börsen gefallen sind, wobei es da auch einen Moment gab, wo sie sich wieder kurz gestiegen sind, weil das Gerücht aufgekommen ist, Trump verschiebt die Einführung der meisten Zölle um 90 Tage, wurde dann aber wieder dementiert. Und am Mittwoch kam etwas dazu. Der Markt in den amerikanischen Staatsanleihen, der an sich ein sehr stabiler Markt ist, wo sich meist sehr wenig bewegt, ist plötzlich in Turbulenzen geraten. Die Anleihepreise sind gefallen, dadurch sind die Zinsen, die Renditen gestiegen. Und das ist nicht nur ein schlechtes Signal für den amerikanischen Staat, der dann auch seine riesige Staatsschuld mehr bezahlen muss, sondern eine große Gefahr für amerikanische Banken, weil die haben sehr viele dieser Staatsanleihen in ihren Büchern und wenn die plötzlich an Wert verlieren, dann steht man vor einer Bankenkrise und möglicherweise wieder vor einer Finanzkrise, so wie es im Jahr 2008, 2009 schon war. Und in dieser Situation haben offenbar die etwas moderateren, vernünftigeren Kräfte auch in der Regierung, so wie zum Beispiel der Finanzminister Scott Bessent, der ja selbst auch ein sehr erfolgreicher Fondsmanager war, Druck ausgeübt und auf Trump gesagt, wenn du weiterhin auf deine Hardliner setzt, die jetzt wirklich diese Zölle einführen und beibehalten wollen und eine Art Festung Amerika hier bauen wollen, eine wirtschaftliche, dann haben wir eine solche Wirtschaftskrise am Hals, dass wir damit in den Abgrund abstürzen. Wir müssen was tun. Und so hat Trump dann am Mittwoch sehr wohl genau das getan, was am Tag davor noch dementiert wurde, nämlich den Großteil der Zölle für fast alle Staaten um 90 Tagen verschoben. Das Argument war, damit ist jetzt Gelegenheit, dass man verhandeln kann. Er hat im Vorfeld noch einmal sich lustig gemacht über die Regierungsvertreter, die Regierungschefs, die andere Staaten, die alle gekommen sind und wie er gesagt hat, jetzt seinen Arsch lecken und ihn anflehen, bitte, bitte, Sir, gib uns doch einen Deal. Das ist so seine typische Sprache, wo er seine Verachtung für alle anderen auch zum Ausdruck bringt. Aber die einzige Ausnahme war China. China hat nämlich als einziger Staat wirklich Vergeltungszölle in der gleichen Höhe auch angekündigt und eingehoben. Daraufhin hat Trump wieder ebenfalls mit einer weiteren Eskalation nicht nur gedroht, sondern sie auch beschlossen, nämlich weitere 50%. Und so ist plötzlich zwischen den USA und China eine Zollschranke von weit über 100%, von 124% entstanden, die die wichtigste Handelsbeziehung auf der Welt möglicherweise zwischen den USA und China zum Erliegen bringen wird, wenn das weiterhin so erhalten bleibt. Und die EU hingegen, die schon vorher etwas versucht hat, hier pragmatischer, moderater vorzugehen und darauf zu setzen, dass man sich vielleicht doch einigen kann, hat nach dieser Ankündigung, nach dieser Zollpause gesagt, dann pausieren wir auch unsere eigenen Zölle, wobei man nicht vergessen darf, diese Zölle, die sie da beschlossen hatten am Vortag, bezogen sich gar nicht auf die letzte Welle, sondern auf die Zölle davor, auf Automobil und Stahl und Aluminium, die sehr wohl in Kraft sind. Also wie man jetzt wieder sieht, wenn man das Ganze als eine Art von, sagen wir, ein Fußballmatch sieht, dann ist der Stand noch immer 2-1 für die USA, für Trump gegen Europa. Aber offenbar setzt die EU darauf, dass sie mit moderatem Vorgehen eher etwas erreichen kann als mit Eskalation.
Das heißt, um es nochmal runterzubrechen, Donald Trump hat jetzt eigentlich die Zölle für alle Länder ohne Gegenmaßnahmen nochmal ausgesetzt. Wen betrifft denn das jetzt und für wen gelten sie weiterhin?
Er hat, und das ist auch ganz wichtig zu sagen, er hat ja bei diesen Zöllen, die er vergangene Woche angekündigt und jetzt eingesetzt hat, gibt es einen Basiszoll von 10% für alle. Und der bleibt weiter in Kraft. Auch das ist Protektionismus. Auch das wird zum Beispiel die Preise in den USA anheizen. Auch das ist schlecht für eine Exportwirtschaft, aber das ist verkraftbar. Dann aber gab es ja weitere, diese genannten reziproken Zölle, wo er aufgrund einer völlig obskuren Formel wurde ausgerechnet, wie hoch die impliziten Handelsschranken verschiedener Staaten sind. Und dann hat Trump gesagt, naja, ich bin ja ein freundlicher Mensch, dann halbiere ich diese Zahl. Für die EU kam man auf 20%, China war damals bei 34% angesetzt. Aber viele kleine Staaten in Asien, auch in Afrika, die einfach viele Textilien in die USA exportieren und damit einen großen Handelsbilanzüberschuss haben, die wurden mit Zöllen von 50% belegt, was deren Industrien einfach kaputt machen würde. Großbritannien kam mit 10% glimpflich davon und überraschenderweise die wenigen Staaten, die überhaupt keine Zölle verhängt bekommen haben, waren Russland, Belarus, Nordkorea und Kuba. Mit dem Argument, einmal hieß es, naja, mit denen handeln wir eh nicht, was so nicht ganz stimmt. Mit dem zweiten Argument, naja, wir tun gerade mit Putin verhandeln über die Ukraine, da wollen wir doch nicht Zölle verhängen, das würde sie stören. Man kriegt natürlich ein bisschen das Gefühl, das ist schon die Sympathie, die hier Donald Trump nicht nur für Putin, auch für andere Diktatoren hat, schlägt sich hier noch einmal auf eine etwas absurde Weise durch. Aber alle, die von diesen reziproken Zöllen, diesen Zusatzzöllen getroffen wurden, mit der Ausnahme von China, haben jetzt einmal 90 Tage Zeit, theoretisch Zeit, um mit den USA jeweils einzeln ein Handelsabkommen auszuhandeln, was auch einfach technisch und zeitlich sich fast nicht ausgeht. Aber das bedeutet auch, wir haben 90 Tage zwar eine Gnadenfrist, aber auch 90 Tage Unsicherheit.
Wie haben denn die Märkte auf diese Gnadenfrist reagiert?
Sie sind einmal sofort in die Höhe geschossen. Dramatisch. Der S&P 500, der wichtigste Index in New York, glaube ich, ist innerhalb von Sekunden um 10% hinaufgegangen. Trump hat das bejubelt, hat gesagt, schaut's wie toll, einen so großen Anstieg gab es doch überhaupt noch nie. Seht her, was für ein Genie ich bin. Das hat in Wirklichkeit die Tage davor, als er in den Keller ging und das ja nur eine Teilerholung darstellt, hat er wohlweislich verschwiegen. Aber an einem Tag später dann, am Donnerstag, hat's wieder nicht so gut ausgeschaut und da gehen die Kurse wieder hinunter, weil die gleichen Sorgen, die man vorher hatte, die bleiben schon noch. Die Zölle sind gestiegen und auch die amerikanische Wirtschaft dürfte ziemlich angeschlagen sein.
Donald Trump hat dann ja kurz bevor er diese Zollpause verkündet hat, seinen Followern auf Truth Social, glaube ich, war das, seinem eigenen Kurznachrichtendienst geraten, Aktien zu kaufen. Ist das, was der US-Präsident da macht, nicht eigentlich Marktmanipulation?
Naja, wenn er das bewusst gemacht hat, damit sagen wir, seine Anhänger dann davon profitieren, weil er schon gewusst hat, etwas später werde ich ja diese Zollpause verkünden und dann wird der Markt hinaufgehen, dann wäre das eine Form von Marktmanipulation, von Insiderhandel. Dann wäre das eigentlich auch, wenn das jemand anderer machen würde, ein strafrechtliches Delikt. Der amerikanische Präsident kann dafür nicht verfolgt werden und außerdem ist es nicht beweisbar, ob er das wirklich bewusst gemacht hat. Es gibt Hinweise, dass es einzelne Käufe gab, so von gewissen Finanzinstrumenten, die von solchen Kurssprüngen ganz besonders profitieren. Und das sollte wahrscheinlich die amerikanische Börsenaufsicht beginnen, das zu untersuchen. Das wäre zumindest ihr Auftrag. Das lässt sich auch dann fast immer nachvollziehen, wer das gemacht hat. Und in der Vergangenheit sind dafür auch wirklich schon Händler und auch andere Investoren im Gefängnis gelandet. Mein Verdacht ist nur, dass die SEC, wie sie heißt, jetzt überhaupt nichts machen wird, weil das auch unter der Fuchtel von Trump steht und die werden den Teufel tun, irgendetwas zu tun, was dem amerikanischen Präsidenten nicht gut ins Gesicht steht.
Du hast es vorher schon gesagt, Donald Trump selbst sagt, er hat diese Zollpause jetzt verkündet, um Deals auszuverhandeln. Gleichzeitig steht der Verdacht im Raum, dass ihm eben der Verfall der US-amerikanischen Staatsanleihen wohl doch auch ein bisschen Druck gemacht haben dürfte. Woran lag es denn nun wirklich, dass Trump sich zu dieser Zollpause durchringen konnte oder vielleicht auch durchgerungen wurde?
In den Kopf von Donald Trump können wir alle nicht wirklich hineinschauen. Aber was wir gewusst haben, ist, dass er nie eine klare Strategie hatte, was er mit diesen Zöllen eigentlich will. Will er das, was seine echten Hardliner wie Peter Navarro oder Stephen Miller vorhaben, zu sagen, diese Zölle müssen bleiben, damit die Industrie wieder nach Amerika zurückkehrt? Oder, so wie sein Finanzminister Bessent sagt, verwenden wir das als eine Art Druckmittel, um von anderen Staaten Zugeständnisse zu bekommen? Und er selbst hat auch manchmal innerhalb von Minuten hin und her geschwankt zwischen diesen beiden Positionen, die sich einander ausschließen. Denn wenn man die Industrie dazu bringen möchte, in Amerika langfristig zu verhandeln, dann kann man diese Zölle nicht wegverhandeln. Da muss man klar machen, dass die auch bleiben werden. Und das dürfte dann in dem Moment, wo er gemerkt hat, naja, diese Zölle tun mir jetzt wirklich weh und tun der Wirtschaft wirklich weh und da kriege ich ein echtes Problem, dann hat vielleicht sein Finanzminister und andere Wirtschaftsberater ihm noch einmal gut zugeredet und gesagt, schau, mach das jetzt und jeder wird dir Applaus geben, dass du so ein kluger und so ein großzügiger Mensch bist. Und das hat wiederum Trump wahrscheinlich gefallen, zu sagen, er liebt es ja dann, selbst sich als gnädig zu zeigen, zu sagen, ja schau, ich komme euch ja entgegen und jetzt müsst ihr mir dankbar sein. Also das hat wiederum seinem Naturell auch wieder entsprochen.
Jetzt haben wir vorher schon drüber gesprochen, diese 90 Tage will Trump nun nutzen, um Handelsverträge mit den Ländern zu schließen, die er da eben eigentlich mit Zöllen belegen wollte und die sich da offen gezeigt haben. Jetzt sind 90 Tage schon wirklich kurz, wenn man ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, bis da alles wirklich unter Dach und Fach ist. Wie soll das denn da gehen mit Dutzenden Ländern, bilateral, teilweise multilateral, Handelsabkommen zu schließen?
Es kann nicht gehen. Wenn wir bedenken, dass EU-Mercosur-Abkommen wurde, glaube ich, seit 25 Jahren verhandelt, andere Abkommen über viele, viele Jahre. Nein, das ist nicht möglich. Das Einzige, was möglich ist, dass Trump einfach von einem Menü von Zugeständnissen, die ihm Staaten anbieten, sagen, ja, das reicht mir, eure Zölle sind weg und andere nicht, wieder ein bisschen das in Gutsherrenmanie zu machen. Und da steht er jetzt vor der Wahl, wenn er hier, wie er schon in der Vergangenheit, sehr kleine Zugeständnisse als große Erfolge verkauft, dann macht es es leichter, dann ist es gut für den Welthandel und für die Wirtschaft. Das hat er zum Beispiel gleich in der ersten Phase bei Mexiko und Kanada gemacht. Andererseits verliert er dann ein bisschen an Glaubwürdigkeit. Dann wirkt es auch etwas lächerlich, wenn man ihn mit kleinen Pralinen ihm schon glücklich machen kann und sagt, hier kriegst du noch irgendetwas. Aber gerade von der EU könnten es schon einige Zugeständnisse geben, die man auch in kurzer Zeit zumindest auf den Weg bringen kann. Und was am leichtesten ist zu sagen, zu versprechen, was ja auch Trump gefordert hat, wir kaufen mehr Flüssiggas von euch. Das ist aber natürlich ein Versprechen auch in die Zukunft. Das lässt sich nicht dann unbedingt durchsetzen. Aber das sind so Möglichkeiten, wo Trump immer sich zum Sieger erklären kann, sagen kann, schaut, meine tolle Verhandlungstaktik hat Erfolg gehabt. Aber die große Frage wird in 90 Tagen sein oder auch in der Zeit dazwischen, wem hört er jetzt zu? Den Hardlinern, den Falken oder eher den Moderaten, Pragmatischen und den Tauben? Und das wird von vielen Faktoren abhängen, möglicherweise auch von der weiteren Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft, von den Märkten oder auch seiner eigenen Befindlichkeit.
Ganz unabhängig davon hat ja der größte und wichtigste Handelspartner von vornherein gesagt, na, darauf lassen wir uns nicht ein, nämlich China. Wie soll es hier weitergehen? Steht man da immer noch am Beginn eines echten Handelskriegs?
Also wir stehen schon hier mitten in einem Handelskrieg. Aber das heißt nicht, dass dieser Krieg nicht auch wiederum mit einer Waffenruhe oder sogar am Ende möglicherweise mit einem Friedensvertrag beendet werden kann. Es gibt wiederum die Kräfte in der amerikanischen Regierung und auch unter Fachleuten, die über diese Gruppe rund um Trump, die Magerleute, hinausgehen, die sagen, man muss das Wirtschaftsverhältnis mit China ganz grundsätzlich ändern. Die Chinesen haben mit ihrer massiven Subventionspolitik, mit ihrem eigenen Protektionismus, dem Nationalismus, einfach halten sich so wenig an die internationalen Wirtschaftsregeln. Das wirkt so zerstörerisch auf andere, wir müssen hier entgegentreten. Also gerade diese hohen Zölle auf China finden Sympathie und Applaus unter Leuten, die sonst Trump etwas kritischer gegenüberstehen. Das Problem ist, dies als Hauruck-Aktion zu machen, zerstört so vieles, zerstört so viele Lieferketten für Unternehmen. Zum Beispiel Apple kann seine iPhones dann einfach nicht mehr zu einem normalen Preis produzieren oder verkaufen, wenn er plötzlich für den Teil, der in China hergestellt wird, und das ist ein doch sehr hoher, dann weit über 100% an Zölle bezahlen muss. Und das gilt dann für tausende andere Produkte, die auch wiederum in andere amerikanische Produkte hineinfließen. Das heißt, es wird ganze Fabriken geben, die möglicherweise stillstehen oder ihren Absatz deutlich senken müssen wegen diesen Zöllen auf chinesische Waren. China hat bereits jetzt erklärt, bitte verhandeln wir auf einer vernünftigen Basis. Für die Chinesen ist es ganz wichtig, dass sie ihr Gesicht nicht verlieren. Und wenn Trump ihnen einfach einen Zoll ins Gesicht schlägt und sagt, so ist es, friss oder stirb, dann reagieren die ganz böse darauf. Und so haben sie es auch getan. Daraufhin hat er wieder böse reagiert, hat gemeint, ihr zeigt keinen Respekt für die Regeln der Weltwirtschaft, was wieder wirklich etwas zynisch war, dass es gerade von ihm kam. Aber da könnte es auch sein und da würde ich auch erwarten, dass es da in den nächsten Wochen wieder Annäherungen gibt, wo sich auch, wie schon in der Vergangenheit, wie schon in der ersten Amtszeit, auch zwischen den USA und China zumindest eine Senkung, eine Aussetzung und eine gewisse vernünftigere Position entsteht, die es ermöglicht, dass zumindest vorübergehend oder auf längere Zeit auch die bestehenden Handelsbeziehungen nicht alle zerstört werden. Vergessen wir nicht, Donald Trump hat auch Respekt und sogar Sympathie für Xi Jinping, ich glaube viel mehr als für die meisten europäischen Politiker.
Nun, wenn aber die Spannungen zwischen den USA und China steigen, dann ist das oft ein bedrohliches Szenario für Taiwan, dessen Schutzmacht ja die USA sind. Und man hat jetzt in diesen wenigen Tagen schon gemerkt, dass hier die Nervosität steigt. Was ist denn da passiert und könnte über den Taiwan-Konflikt dieser Handelskrieg noch eine echte kriegerische Dimension bekommen?
Also wenn er das täte, dann wäre das natürlich eine weitere unglaubliche Eskalation in der Weltsituation. Dann wären wir wirklich am Rande eines möglicherweise auch globalen Krieges. China tut ja schon seit langem hier zündeln und sticheln und ständig die Taiwanesen provozieren. Und jetzt zuletzt sind diese Bilder aufgetaucht von diesen Schiffen, die sich mit sehr, sehr langen Brücken, wo man auch mehrere Schiffe auch verbinden kann, als Landungsschiffe für eine Invasion eignen würden. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass diese Bilder veröffentlicht wurden. Damit soll wieder Taiwan eingeschüchtert werden. Denn Chinesen ist es ganz besonders wichtig, dass Taiwan keinerlei Signal setzt, dass sie ihre eigene Souveränität und Unabhängigkeit auf irgendeine Weise betonen. Also ich glaube, hier geht es den Chinesen im Moment auch noch immer darum, einfach Taiwan in die Schranken zu weisen. Und das Prinzip, dass Taiwan ein Teil Chinas ist, dass es nur ein China gibt, irgendwie zu bekräftigen. Ob China wirklich einen militärischen Konflikt vom Zaun brechen würde, gerade wenn die eigene Wirtschaft auch in Turbulenzen gerät, aufgrund des Konfliktes mit den USA, würde ich bezweifeln. Und ich glaube, die Chinesen handeln hier zwar nationalistisch, aber doch etwas pragmatischer. Die Frage wird sich aber auch stellen, und das beobachten die Chinesen sehr genau. Wie würde Trump reagieren, wenn es tatsächlich zu einer Militäraktion gegen Taiwan kommt? Und da gibt es wieder zwei Seiten, auch in diesem ganzen republikanischen oder auch in Trumps Lager. Die einen, die Falken, die sagen, China ist unser Feind und wir dürften keinesfalls zulassen, dass China hier einen militärischen Erfolg hat, seinen großen Sieg davon trägt. Abgesehen davon, dass ja ein Großteil der weltweiten Chipindustrie, der hochwertigen Chips, sich auch in Taiwan befindet. Also das wäre auch ein weiterer Rückschlag für die Wirtschaft. Das heißt, da gibt es die, die sagen, wir müssen hier Härte zeigen und alles tun, um Taiwan zu verteidigen. Aber es gibt auch die Isolationisten, das sind wiederum die, die auch stärker auf den Protektionismus setzen und die sagen, wir müssten aufhören, hier Weltpolizist zu spielen. Die Taiwanesen selbst geben sehr wenig für ihre eigene Verteidigung aus. Warum sollen amerikanisches Steuergeld, amerikanische Kriegsschiffe oder gar das Menschenleben, das Leben von amerikanischen Soldaten hier für ein fremdes Land geopfert werden? Auch diese Tendenz gibt es. Wo Trump hier genau steht, weiß man nicht genau. Und das ist auch etwas, was die Chinesen ganz genau beobachten. Wenn es sich in die Richtung dieser Isolationisten sich wenden würde, wäre sicher auf chinesischer Seite die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, erhöht.
Von dieser echten Eskalation sind wir derzeit zum Glück dann doch noch ein Stück entfernt. Schauen wir nochmal auf Donald Trumps eigene politische Position, auch innerhalb der Vereinigten Staaten. Er hat da jetzt eben einen ziemlichen Zickzack-Kurs an den Tag gelegt. Hat er dadurch an Rückhalt, vielleicht auch innerhalb seiner Partei oder in den Augen der Bevölkerung verloren? Oder hat er da dann doch irgendwie den starken Mann markieren können?
Ich glaube, dieser 9. April, der Tag des Rückziehers von seiner Zollpolitik, könnte ein Wendepunkt bereits in dieser doch noch sehr jungen Trump-Präsidentschaft sein. Er ist damals im Jänner angetreten mit dem Ziel, ich bin ein Diktator, ich setze alles durch. Er hat seine eigene Partei im Griff gehabt oder hat sie, weil er über die Parteibasis jeden anderen Politiker, Abgeordneten drohen kann, dass sie ihren Job verlieren, wenn er sich mit einem Posting oder mit irgendeiner Ankündigung gegen sie stellt, und hat auch alle rechtsstaatlichen Normen einfach ignoriert. Dazu kam Elon Musk mit seinem Department of Government Efficiency im Deutsch, die begonnen haben, die ganze Bundesverwaltung kahl zu schlagen, ganze Bereiche zu zerstören mit dem Argument, wir müssen hier einsparen und das sind ohnehin sinnlose Sachen. Das alles schien in diesen ersten Wochen, Monaten eigentlich recht ohne Widerstand zu gehen. Und die Demokraten waren auch noch immer desillusioniert und irgendwie orientierungslos nach ihrer Wahlniederlage vergangenen November. Und die Unternehmen haben sich auch nicht getraut, sich gegen Trump zu stellen, weil sie auch seine Rache gefürchtet haben. Ich glaube, diese Phase ist vorbei. Die Zollpolitik, das ist sein Lieblingsprojekt. Wenn er das jetzt aufgibt oder zumindest stark zurückstellen muss, ist es ein massiver Reputationsverlust, den er erleidet. Es zeigt auch irgendwie, dass sich nicht alle vor ihm so sehr fürchten müssen. Dazu kommen die wirtschaftlichen Turbulenzen, die auch anhalten werden. Der Schaden, der in diesen Tagen, aber auch in den Wochen davor schon angerichtet wurde, am Vertrauen an die amerikanische Wirtschaft, an der Investitionsbereitschaft, all das lässt sich nicht so schlecht wieder gut machen. Das heißt, er hat eine sehr gesunde Wirtschaft von Joe Biden übernommen, auch wenn er behauptet hat, das Land stand am Abgrund, und hat jetzt in den letzten völlig willkürlich, ohne Grund eigentlich nur hier massive Schäden angerichtet. Und das schlägt sich auch schon in den Meinungsumfragen nieder.
Das heißt aber, wie wird sich das konkret wohl auf seine Präsidentschaft auswirken?
Angetreten ist er wie fast alle Präsidenten mit einem ziemlich deutlichen Überhang an positiver, an Zustimmung. Und das hat sich bereits umgekehrt. Es ist jetzt ungefähr 50% sind gegen seine Politik und nur noch 45% hinter ihm. Das ist in einer amerikanischen Präsidentschaft sehr, sehr früh. Bei Joe Biden haben sich diese beiden Kurven erst im August des ersten Jahres erst gekreuzt, als er damals diesen chaotischen Rückzug aus Afghanistan gemacht hat. Nur das Chaos, das Trump jetzt angerichtet hat, ist ja noch deutlich größer. Wie wird sich das auf die Präsidentschaft niederschlagen, das kann man nicht so genau sagen, aber es kann natürlich sein, dass er nicht mehr diese freie Hand hat, die er hatte. Die Deutsch Unternehmungen gegen die Verwaltung. Auch dort wurde bereits ein wenig zurückgesteckt. Die Richter werden nach und nach aktiver und gewisse Verfahren kann er dann am Ende doch nicht mehr ganz so ignorieren. Und auch im Kongress. Die Republikaner haben dort nur, vor allem im Repräsentantenhaus, nur eine sehr knappe Mehrheit. Im Moment fürchten sie sich alle noch vor Trumps Rache, wenn sie sich irgendwo ihm entgegenstellen. Aber wenn sie einmal merken, dass diese Politik so unbeliebt ist, dass sie dann mit großer Sicherheit bei den Zwischenwahlen im November 2026 ihren Sitz verlieren werden, dann versucht man sich etwas unabhängiger zu zeigen, dann stellt man sich auch gegen einen unpopulären Präsidenten. Und der Kongress hat sehr wohl die Möglichkeit, Trump in die Schranken zu weisen. Das ist in der amerikanischen Verfassung so vorgesehen. Der Präsident ist kein König, ist kein allmächtiger Herrscher. Und wenn Trump sich so verhält, dann verstößt er gegen die Regeln, auch gegen die Verfassung der USA. Also wenn all diese Kräfte hier gegen ihn agieren, dann gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder handelt er so wie in seiner ersten Amtszeit. Das heißt, relativ pragmatisch, er akzeptiert seine Grenzen, auch wenn er sich darüber ärgert und sucht dann halt irgendwelche symbolischen Akte, wo er noch immer zeigen kann, hallo, was für ein toller Kerl ich bin. Er hat jetzt zum Beispiel ein Dekret verabschiedet, dass der geringere Wasserdruck in Duschköpfen, die aus Wasserspargründen vor vielen Jahren einmal vorgeschrieben wurde, dass das zurückgenommen wurde, damit die Amerikanerinnen und Amerikaner wieder mit vollem Herzen duschen können. Solche Sachen wird er erreichen können, aber die wichtigen, entscheidenden Fragen wird er sich viel schwerer tun. Wenn er weiter so versucht zu agieren, wie er es in seinen ersten Wochen seiner Amtszeit gemacht hat, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch eine viel massivere Reaktion seiner eigenen Partei gibt, die dann sagt, Moment einmal, wenn wir uns an diesen Mann ketten, dann gehen wir mit ihm unter. Und dann stellt sich die Frage, wenn es dann überhaupt, wenn sie einfach, weil Trump in seinem, ich würde fast sagen, ohne jetzt hier ein qualifizierter Psychologe zu sein, in seiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht bereit ist anzuerkennen, dass er einfach nicht alles haben und nicht alles erreichen kann. Wenn das der Fall wäre, dann könnte es noch zu einer großen Konfrontation selbst mit einigen Vertretern der Republikaner geben. Die Mehrheit im Repräsentantenhaus ist sehr, sehr klein. Sie könnte auch durch Nachwahlen noch weiter schrumpfen. Und irgendwann gibt es wieder einen Anlass für ein Impeachment-Verfahren, das jetzt schon zweimal gegen Trump gelaufen ist, beide Mal gescheitert ist, weil die Republikaner sich hinter ihn gestellt haben. Aber wenn er wirklich dieses Land und die Wirtschaft in den Abgrund führt, dann könnte es das dritte Mal auch anders ausgehen.
Dann bleiben wir jetzt trotzdem nochmal bei der Krise dieser Woche. Gerade Anfang der Woche sah es ja wirklich aus, als könnten die USA in eine Wirtschaftskrise von den Dimensionen der Finanzkrise 2008 schlittern. Ist denn zumindest dieses dramatische Szenario jetzt zumindest einmal abgewendet?
Also das dramatische Szenario einer Finanzkrise, dort wo die Banken ins Wanken geraten und wenn die Banken einmal stürzen und wenn die aufgefangen werden müssen, dann entsteht da ein Schneeballeffekt, der wirklich das gesamte Finanzsystem und dann auch die reale Wirtschaft begraben kann. Und das ist ja 2008, 2009 geschehen und hat sich damals auch in der Anfang der Pandemie auch schon zum Teil ein bisschen abgezeichnet. Das dürfte jetzt abgewendet worden sein und ich glaube, da werden jetzt gewisse Sicherheitsstricke eingezogen, damit das Finanzsystem stabil bleibt. Aber man kann eigentlich ziemlich sicher sein, dass die amerikanische Wirtschaft einen Schaden erlitten hat und das Wachstum zurückgeht. Die große Investmentbank Goldman Sachs schätzt die Chance auf eine Rezession noch immer knapp über 50%. Und wenn das wirklich geschieht, verbunden mit weiter steigenden Preisen, weil die Zölle, auch die jetzt noch immer in Kraft sind, ihre Wirkung haben, dann wird es den Amerikanern einfach viel, viel schlechter gehen. Und dann gibt es noch einen Risikofaktor, den man nicht übersehen darf. Die Notenbank, die Fed, muss sich dann entscheiden, ob sie die Zinsen senken, um die Rezession abzuwenden, oder die Zinsen erhöhen oder zumindest gleich halten, weil die Inflation steigt. Trump hat seine Position schon sehr klar gemacht. Er möchte, dass die Zinsen fallen. Nur der Fed-Vorsitzende Jerome Powell wehrt sich dagegen. Die Notenbank ist unabhängig und dann irgendwann könnte noch ein Punkt kommen, wo Trump aus dem Impuls heraus, so wie er viele andere Verantwortliche, die ihm nicht folgen, einfach feuert. Und sollte Trump Powell herausschmeißen? Wäre das ein Alarmsignal für alle? Könnte das das Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft, aber auch in die Stabilität der Staatsanleihen, auch in den Dollar massiv untergraben? Und dann könnte wieder eine Situation auftreten, wo eine Finanzkrise droht.
Ich merke schon, die Zeiten bleiben turbulent. Erik Frey, vielen Dank für die dritte Einschätzung diese Woche.
Sehr gerne.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören. Und wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann können Sie den Standard auch unterstützen. Zum Beispiel mit einem Abo oder auch einem Unterstützungsbeitrag schon ab 3 €. Alle Infos dazu gibt's auf abo.derstandard.at. Und jetzt aber noch dranbleiben. Mein Kollege Daniel Reschitzecker hat gleich noch die Meldungen des Tages für Sie.
Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, das Budgetdefizit könnte noch höher ausfallen als bislang gedacht. Der Fiskalrat schraubt seine Prognose am Freitag auf insgesamt 4,4% nach oben. 2026 sollen es dann 4,1% sein, also ein historischer Schuldenstand für das kommende Jahr. Zweitens, Nationalratspräsident Walter Rosenkranz wird wohl auf den Vorsitz des Nationalfonds für NS-Opfer verzichten. Das berichtet die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures im ORF-Radio. Dass der schlagende Burschenschafter als Nationalratspräsident auch dem Fonds vorsitzt, hat bei Opferverbänden und etwa auch bei der israelitischen Kultusgemeinde in der Vergangenheit für Kritik gesorgt. Und drittens, die österreichischen Bundesbahnen verzeichnen 2024 erstmals über 500 Millionen Fahrgäste. Ganz genau sind es 511,3 Millionen. Leider hat damit auch die Pünktlichkeit nachgelassen. 2023 waren noch 95% der Züge pünktlich, 2024 sind es noch 93,6%. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Das Gespräch hat heute meine Kollegin Antonia Raut geführt und ich bin Daniel Retschitzecker. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.